Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und bei mir ist heute Morgen der Stefan Wirth. Guten Morgen.
Hi.
Hi. Du bist Entwickler. Das habe ich schon gesagt. Nee, habe ich gar nicht gesagt. Ne? Wir haben heute mal wieder ein Entwickler-Interview. Du bist Teil von Gently Mad, einem kleinen Indie-Studio aus Trier. Und du sitzt auch im Studio. Also die sitzen alle hinter dir. Vielleicht kannst du dich mal umdrehen und sagen, die sollen einfach mal rufen oder so, dass wir das quasi fürs Protokoll festgehalten haben, dass du im Studio sitzt und das alles Indie und Rock'n'Roll ist.
Jetzt einmal im Chor Hallo rufen, Leute. Und Hallo! Ja, das war sehr authentisch, glaube ich.
Man hat es auf jeden Fall gehört. Es hat ein lautes Pfeifen gegeben hier bei mir im Kopfhörer. Gut, wir haben über euer Debütspiel, In Between heißt es, in Folge 1391 schon gesprochen. Da war der Dennis Kogel zu Gast und jetzt fanden wir das Spiel, beziehungsweise da kommen wir vielleicht später dazu, aber es war dann doch so interessant genug und ich fand auch eure Story von eurem Studio interessant genug, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich eigentlich gerne nochmal mit einem von euch drüber reden. Deswegen, bevor wir zum Spiel kommen, vielleicht magst du einfach nochmal kurz sagen, wir hatten da gerade im Hintergrund gebrüllt, was ist eigentlich Gently Mad und wie ist denn das Studio überhaupt entstanden?
Also Gently Mad, das ist ein Studio, das ist von vier Studenten gegründet worden. Das sind Daniel Denne, Wolfgang Reichert, Matthias Guntrum und meine Wenigkeit, der Stefan Wirth. Wir haben das letztes Jahr gegründet, aus dem Studium heraus quasi. Die Idee dazu, die war eigentlich schon immer präsent bei uns, schon seit frühen Projekten, die wir im Studium quasi gemeinsam bearbeitet haben, haben wir uns immer gewünscht, unsere Hobbys, also quasi die Leidenschaft für Spiele irgendwann zur Profession zu machen. Und das haben wir mit Gently Mad quasi jetzt in die Tat umgesetzt.
Und der Name ist sehr witzig. Ich weiß schon aus einem anderen Gespräch, was wir mal hatten, wo der herkommt, aber vielleicht kannst du es hier auch nochmal erklären, wo ihr den Namen Gently Mad eigentlich ausgegraben habt.
Ja, wir wollen damit so zwei Seiten verbinden. Also zum einen sind wir natürlich so die typisch deutschen, vornehmen Typen, die denen man auch vertrauen kann quasi, aber wir wollen auch so ein bisschen amerikanisch sein, diesen vorbrecherischen Geist quasi haben. Und die beiden Seiten wollen wir quasi verbinden mit Gently und Mad.
Okay. Und natürlich auch so ein bisschen die Story, okay, wenn man wirklich davon leben will, Spiele zu entwickeln, dann muss man auch einfach ein Madman sein, so ungefähr. Dann muss man auch ein bisschen Verrücktheit und das mitbringen.
Ja. Ja, um in der Branche zu überleben, auf jeden Fall, ja.
Ja. Ihr habt jetzt aber im Prinzip dieses Studio zwar gegründet, es ist auch eine eingetragene Firma, aber ihr könnt noch nicht davon leben, ne?
Genau, ja. Also das hängt damit zusammen, dass In Between ist noch nicht so lange auf dem Markt jetzt. Wir haben jetzt unser erstes Spiel jetzt quasi erstmal kostenlos bearbeitet. Die letzten 2 Jahre, glaube ich, waren das jetzt. Und haben es jetzt gerade erst vor einem Monat in den Markt gebracht und hoffen eben, dass es über den nächsten Zeitraum dann mal, sagen wir mal bis zum Ende des Jahres, auch ein bisschen was einspielt, sodass wir zumindest mal das nächste Projekt davon finanzieren können.
Ja. Haben da noch mehr Leute mitgearbeitet oder habt ihr das wirklich mit 4 Leuten komplett von Anfang bis Ende auf die Beine gestellt?
Wir hatten natürlich immer wieder von außerhalb auch ein paar Leute, die dann quasi Auftragsarbeit für uns gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel Musiker dabei, auch einen aus den USA, der uns dann ein paar Musikstücke beigesteuert hat. Genau, wir hatten auch Only Sound aus Berlin, die haben für uns den kompletten Sound dann nochmal überarbeitet, weil das war echt eine große Baustelle, da haben wir eigentlich nicht so die große Expertise. Und ja, so haben wir dann quasi von außerhalb immer mal noch, da wo uns quasi dann das Expertentum fehlte, haben wir das dann ausgebügelt, ja.
Wie ist denn das, wenn man da mit 4 Leuten auf engstem Raum auch zusammensitzt? Also wer macht da was oder ist das alles so auf Zuruf und alle sind so Experten für alles? Oder wird das wirklich nach einzelnen Spezialgebieten und auch was die Leute halt gut können, was sie nicht so gut können, aufgeteilt?
Natürlich hält sich jeder für einen Experten. Das ist natürlich normal, ne? Letztendlich ist es so, also wir haben schon so Kernbereiche, sage ich mal. Also der Daniel ist ganz klar unser Artist, der auch für den Artstyle zum Beispiel bei InBetween komplett verantwortlich war. Martin und Wolfgang sind dann so die Programmierer. Ich war jetzt bei InBetween eher so in Richtung Sound, Animation unterwegs, Level Design. Und ja, also natürlich wollen wir dann viele Entscheidungen auch immer gemeinsam treffen. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, okay, er ist jetzt hier der Experte für und er muss das jetzt allein entscheiden. Das ist natürlich auch immer eine Teamfrage dann, dass wir das gemeinsam besprechen.
Wie lief denn dann so eine Gründung ab? Also, weil was man immer so hört, ist das ja in Deutschland also gerade in Deutschland ist das ja wohl grauenhaft, wenn man sich da irgendwie selbstständig machen will und gerade auch noch so als Studenten, weißt du, dann hat man eh nicht so viel Geld und es ist alles eh noch ein bisschen hemdsärmlich, sage ich, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber da ist man halt noch so jung und ambitioniert und denkt sich, ach, das wird schon alles irgendwie. Was war denn da so das Schwierigste und wie seid ihr da überhaupt irgendwie aufgenommen worden, als ihr, ich weiß nicht, ob ihr dann zu Banken gegangen seid wegen Krediten oder als ihr dann die Firma eingetragen habt, was ist denn da so passiert?
Ja, also zum Glück mussten wir erstmal keine Kredite aufnehmen. Also das hatten wir von Anfang an ja, war uns das bewusst, dass wir quasi erstmal umsonst arbeiten hier und das alles selbst auch finanzieren können. Als Rechtsform haben wir uns da die Unternehmergesellschaft ausgesucht. Das ist der Vorteil, dass man kein sehr großes Stammkapital braucht. Und ich meine, Euro mindestens kriegen wir zusammen. Und letztendlich haben wir dann aber schon natürlich ein bisschen mehr rein investiert, weil ein bisschen Geld ist ja schon notwendig, um so eine Firma ins Laufen zu bringen. Das wirklich Schwierigste war aber einfach dieser ganze bürokratische Aufwand. Also man wird dann von der Bank zum Notar geschickt, weil da was fehlt. Der Notar schickt dich mal wieder zur Bank, weil du von denen was brauchst. Und bis dann letztendlich mal alles eingetragen ist, da vergehen da ruhig mal ein paar Monate, wenn man wirklich keine Ahnung hat und versucht, sich das irgendwie alleine zusammenzureiben. Also das ist, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern besser ist. Ich könnte mir vorstellen, in den USA ist das irgendwie ein beschleunigter Prozess, weil da ja die Gründer auch irgendwie so aus dem Boden sprießen. Aber also das war schon das Schwierigste, sage ich mal.
Ich glaube, der Robin, der jetzt auch ja ganz kürzlich hier zu Gast war von Clonk Games, der hat mir mal erzählt, dass die absurdeste Phase oder der absurdeste Moment der Gründung war, als sie beim Notar waren und der ihnen ihre eigene Satzung vorgelesen hat. Ist das bei euch auch so? Ist das gang und gäbe?
Ja, das war ganz, also das hat bei uns auch stattgefunden, das war ganz wunderbar. Das war halt ein älterer Herr, ich glaube, der war sogar nur zur Vertretung in dem Fall da, weil der eigentliche Notar im Urlaub war. Und der war dann, keine Ahnung, vielleicht so 70 Jahre alt, schon eigentlich außer Dienst. Und hatte so eine Erzählerstimme eigentlich, so eine leichte, raue, dunkle Erzählerstimme und hat uns dann quasi die gesamte Satzung vorgelesen. Er hatte eigentlich auch keine Lust darauf. Er meinte, ja, es ist halt eine Formalität, das müssen wir jetzt machen, also lehnen Sie sich zurück und hören Sie zu. Und das haben wir dann auch gemacht und uns dabei angeschmunzelt.
Das ist aber echt absurd, ne? Weil es ist, glaube ich, wirklich formaljuristisch so, dass das halt, weil ihr dann ja alle da Gesellschafter seid, dann müsst ihr auch alle zustimmen. Und damit ihr nicht sagen könnt, ich habe da irgendwas unterschrieben, was ich so nicht wusste, muss einem das quasi vorgelesen werden im Beisein von allen Gesellschaftern, die da mit eintreten in diese Gesellschaft. Aber wenn man sich's halt in der Praxis mal vorstellt, dass du dir im Prinzip eine Satzung gibst als Firma und die liest dir dann jemand vor und bestätigt, dass ihr das alle zur Kenntnis genommen habt und kriegt dann auch nochmal wahrscheinlich einen Batzen Geld dafür, weil Notar ist meistens selten günstig. Da kostet ja schon der einzelne, der Stempel, dass es quasi notariell beglaubigt ist, kostet da schon gut Geld.
Ganz genau, ja.
Das klingt echt absurd, ja. Aber ihr habt euch nicht davon abschrecken lassen, von deutschen absurden oder zumindest den teilweise absurden Blüten, die das deutsche Gründungsrecht so vorhält, und habt es dann doch geschafft, in between irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Und das erste Mal, wo ich dann davon gehört habe, war dieser Red Dot Design Award, heißt ja so, glaube ich, ne, in vollem Ding. Genau. Wie ist denn das dazu gekommen, dass ihr dort geführt wurde, beziehungsweise beachtet wurde? Muss man das da einreichen oder hat das jemand für euch gemacht oder wie seid ihr da reingerutscht?
Genau, also die Einreichung ging von uns aus. Also es war natürlich immer uns bewusst, dass wir irgendwie Aufmerksamkeit generieren müssen und Awards sind natürlich dann immer so die erste Anlaufstelle, wo man sagt, ja, damit kann man auffallen. Und beim Red Dot haben wir dann eben selbst eingereicht. Das war natürlich für uns ein Risiko, weil es auch eine Einreichungsgebühr hatte, die nicht zu unterschätzen ist. Aber letztendlich hat es sich dann doch irgendwie ausgezahlt. Wir haben natürlich keinen Geldpreis bekommen, aber den Red Dot so als Label zu haben, das ist schon eine schöne Sache.
Die Aufmerksamkeit wahrscheinlich dann auch einfach, die damit dranhängt.
Genau. Ne? Ja. Aber allein schon auch die Festivitäten dazu waren auch schon extrem geil. Also so aus der Spielebranche heraus quasi so honoriert zu werden. Wir waren ja dann noch im Konzerthaus in Berlin und das ist einfach ein opulentes Bauwerk. Und da drin dann quasi so als Vertreter der Spielindustrie nominiert zu sein und auch ausgezeichnet zu werden, das ist schon eine verrückte Sache.
Achso, okay. Jetzt hätte ich dich fast falsch verstanden, weil es klang jetzt sowieso, ja, da gab es halt Freibier, allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Weil
das ist so, ist doch klar.
Eben, ja, ihr seid ja Studenten, ja eben, ihr habt ja auch einen Ruf, genau, zu verteidigen. Aber wieso denn ausgerechnet ein Design Award? Also wenn man so Spielpreise, da gibt's ja dann den Deutschen Computerspielpreis und den Deutschen Entwicklerpreis und auf der Gamescom und Indie Awards und so, also da gibt's ja durchaus Preise in dem Bereich. Wieso seid ihr ausgerechnet auf die Idee gekommen, das bei so einem Design Award dann einzureichen?
Ja, also es hat so zwei Gründe. Also einerseits war das zeitlich einfach sehr günstig, weil die Einreichungsfrist quasi direkt dann zu dem Zeitpunkt lag und da haben wir uns gedacht, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sind natürlich auch zum anderen Designer und der war uns dann schon irgendwie auch auf dem Schirm. Und gerade auch durch diese neue Kategorie quasi, dass Games überhaupt vom Red Dot Design Award ausgezeichnet werden, das ist ja eine neue Sache. Mhm. Und das war halt da gerade so im Aufkommen. Und da haben wir uns gedacht, da nehmen wir das auf jeden Fall mit. Und letztendlich standen die Chancen dadurch ja auch besser, weil es vielleicht auch noch nicht so bekannt ist unter den Spielern, den Spieleentwicklern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich dann dazu beigetragen hat, dass wir da mit herausgestochen haben. Auch wenn die Konkurrenz sehr stark war. Also zum Beispiel der zweitplatzierte Underraid, das ist ein Team aus Darmstadt, also das Spiel heißt Underraid, die waren wirklich, hatten dann Top-Titel eingereicht und da hatten wir Glück, dass wir dann quasi doch gewonnen haben.
Jetzt kommen wir dann doch mal zu In-Between. Also das ist ein Spiel, wo man einen Mann spielt, der Krebs hat und der durchläuft diese Five Stages of Grief. Also das ist in der Psychologie, wir haben auch damals im Podcast drüber gesprochen, ein anerkanntes und ich glaube, das ist auch Konsens, dass das so existiert, Modell für schlechte Nachrichten. Ich glaube, der Dennis hat damals gesagt, es geht nur um Tod, aber ich glaube, es geht auch tatsächlich darum, dass man einfach wie man mit schlechten Nachrichten, die man bekommt, umgeht. Und das sind 5 Stufen, die heißen auf Deutsch verleugnen, Wut, verhandeln, Depression und Akzeptanz. Und die Idee hinter dem Modell ist quasi, dass man, wenn man eine schlechte Nachricht bekommt, dass man immer diese 5 Stufen durchläuft und dann am Ende mehr oder weniger die letzte Stufe, dann die Akzeptanz erreicht und dann mit der schlechten Nachricht irgendwie umgeht. Woher kam denn die Idee, darüber ein Spiel zu machen, beziehungsweise diese 5 Stufen da einzubauen? Weil sowas wie Krebs und so, das sind ja dann schon ernste Themen, wo man jetzt gerade eigentlich jetzt so bei so jungen Leuten und Studenten und so jetzt eher vermutet, okay, das ist alles ein bisschen lebensfroh und das war jetzt euer erstes Spiel, da wählt man doch eher mal, sage ich mal, was Seichteres als so was schwer Verdauliches wie Krebs. Also hattet ihr da irgendwie im Bekannten- oder Verwandtenkreis irgendwie betroffene Fälle oder wie kamt ihr da drauf?
Also zunächst mal muss man sagen, dass ja irgendwann jeder auch mal mit dem Tod konfrontiert wird im Leben. Das ist, glaube ich, eine relativ normale Sache ab einem gewissen Alter, dass man das auch sehr bewusst wahrnimmt. Und also die Idee ist dadurch entstanden, dass der Daniel Denne eben das Spiel als Bachelorarbeit entwickelt hat einen Prototyp quasi dieses Spiels entwickelt. Seine Mutter, die ist im Hospiz tätig, das heißt, er hat zu Hause dann jede Menge auch an Fachliteratur dazu rumstehen gehabt. Und er hat sich aber eigentlich ursprünglich gedacht, er möchte über ein Thema erzählen quasi, das in Spielen vorkommt, aber eher als Spielmechanik und das dann jetzt aber mal aufgreifen und wirklich in den Mittelpunkt stellen. Also es wird ja viel gestorben in Computerspielen. Meistens eben so, dass man vielleicht dann bei einem Ego-Shooter erschossen wird, aber direkt wieder respawnt. Und dann einfach mal diesen Tod zu nehmen und darüber dann quasi eine ganze Story zu erzählen, das war uns dann schon wichtig, da das irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, dass man halt sagt, der Tod ist in Videospielen ja eigentlich omnipräsent, aber er ist eigentlich im Regelfall bedeutungslos. Also bis auf natürlich so Permadeath-Spiele oder so. Aber im Regelfall ist der Tod eigentlich nur ein Punkt, an dem man halt Trial and Error-mäßig dann irgendwann vorher wieder neu startet und dann weitermachen kann. Also er ist permanent eigentlich fast in jedem Spiel vorhanden, aber bedeutet im Regelfall relativ wenig. Und bei euch geht es ja dann eher darum, dem Ganzen irgendwie Gewicht zu geben und so.
Ja, genau. Das Interessante ist, dass es eben von den Spielern auch nicht wahrgenommen wird. Also sie sterben, ja, aber also wirklich dieser Gedanke dahinter, dass gerade meine Spielfigur gestorben ist, das schwindet halt nicht statt bei den Spielern.
Und dann habt ihr ja irgendwie noch einen Schritt weiter gemacht. Also ihr wart jetzt ja nicht, oder das unterstelle ich euch jetzt mal irgendwie der Ansicht, dass das als alleiniger Spielaufhänger irgendwie reicht, sondern ihr habt das Ganze dann in den Puzzle-Plattformer verpackt. Und ich kann mich jetzt selten dran erinnern, mir würde eigentlich fast gar kein Beispiel einfallen, wo man Puzzle-Plattformer als Genre wirklich mit einer komplexen Story und dann auch nochmal mit so einer durchaus anspruchsvollen Story, wie ihr das gemacht habt bei In-Between, verbindet. Also wie kam die Idee dazu, Story, anspruchsvolle Story mit dem Genre des Puzzle-Plattformers dann auch noch zu verpacken?
Ja, also gerade weil eben die Story so ein hartes Thema behandelt, muss natürlich auch das Spiel ein Spiel sein, dass das Ganze irgendwie emotional wiedergeben kann. Ein Puzzle-Plattformer an sich ist ja erstmal ein Spiel, das einen sehr nachdenklich auch gestaltet, weil man eben puzzeln muss. Und wir haben das dann auch versucht zu erweitern mit übergreifenden Mechaniken, dass wir eben sagen, okay, diese Emotionen, die man durchschreitet, diese 5 Phasen, die sollen dann über den Puzzle-Plattformer gelegt werden und das quasi nochmal emotional erweitern. Ich nenne auch immer gerne nochmal das Beispiel der schwarzen Wand eben, die einen dann verfolgt, die man nur zurückdrängen kann, wenn man sich ihr entgegenstellt. und dass eben so dieses Schicksalverdrängen dann aufgreifen soll. Genau, aber der letztendliche Grund, warum es eben ein Puzzle-Plattformer ist, hat einfach damit zu tun, dass Schicksalbewältigung eben auch nicht so einfach ist. Und ein Puzzle-Plattformer passt da eigentlich ganz gut da rein.
Also dieses mit der schwarzen Wand, das haben wir auch damals im Podcast als sehr schöne Metapher herausgehoben, dass das halt so, okay, die Angst, die dich verfolgt und die ist so undurchsichtig und die wabert so, man kann nicht genau sehen, was da eigentlich drin ist und deswegen macht's allein deswegen schon Angst. Und wie stellt man sich da Angst? Man blickt ihr im wahrsten Sinne des Wortes quasi ins Auge, also man schaut diese Wolke an und dann weicht die auch wieder ein Stück zurück. Das hat uns tatsächlich sehr gut gefallen. Was uns nicht so gut gefallen hat, und ich weiß, dass das Spiel deswegen auch auf sehr ambivalente Reaktionen, sage ich jetzt mal, in der Presse gestoßen ist. Also es gab viele, die fanden das sehr gut. Es gab aber auch viele, und da gehörten eben Dennis und ich dazu, die gesagt haben, ja, toller Ansatz, aber das ist einfach so brutal schwer, dass wir eigentlich das Spiel mögen wollen, aber aus Frust aufgegeben haben. Das war jetzt eine Kritik, die nicht nur Dennis und ich uns irgendwie ausgedacht haben, sondern das war auch in anderen Presse Sachen und so zu lesen. Wie habt ihr denn da reagiert? Weil ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass man als Entwickler, wenn man ein Spiel rausbringt, dann denkt man natürlich, dass das sehr gut ist, weil sonst, glaube ich, wenn man da nicht dran selber an sein eigenes Produkt glaubt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Genau. Wie reagiert man da so? Weil ich meine, ihr seid jetzt noch nicht die abgebrühten Hasen, die sagen, ja mein Gott, dann gefällt es halt ein paar Leuten in der Presse nichts, doch uns wurscht, sondern es ist halt euer erstes Werk und ihr habt da auch sehr viel Herzblut reingesteckt. Und dann kriegt man auf einmal so Testwertungen, die halt vielleicht nicht das ausdrücken, was man gerne sich gewünscht hätte.
Also Feedback ist uns ja eigentlich immer sehr wichtig. Und wir haben dann schon gemerkt mit der Zeit, dass das Spiel anscheinend doch schwerer ist, als wir das empfunden haben. Da kommt natürlich hinzu, wenn man so ein Spiel 2 Jahre lang entwickelt, verliert man vielleicht auch ein bisschen den Blick dafür, wie schwierig es eigentlich ist. Also man entwickelt sich quasi selbst zu einem Experten in diesem Spiel. Und ja, also diese Kritik, die nehmen wir auf jeden Fall an. Wir haben jetzt auch schon sowohl Level entschärft, als auch zum Beispiel ein Checkpoint-System eingebaut, das wir demnächst mit einem Update bringen werden. Weil wir einfach gesehen haben, es macht keinen Sinn, dann doch so eine schwierige Story hinter einem Spiel zu verstecken, das frustrierend ist. Weil frustrierend war eigentlich nie der Ansatz, den wir hatten. Und dem man mit auch wirklich entgegenwirken.
Das ist ja interessant, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, weil wir haben ja damals auch so ein bisschen die Tür aufgestellt, okay, dass das vielleicht absichtlich sogar euer Ziel ist. Also dass ihr halt sagt, hey, ja, wenn man Krebsdiagnose bekommt, dann ist man frustriert. Und ja, dieses Frustgefühl soll halt auch der Spieler irgendwie erleben. Und also diese klassischen Wut dann verhandeln, also im Sinne von, ach komm, ich schaff das jetzt doch und eigentlich ist es doch gar nicht so schwer und dass man das auch mit sich selber dann irgendwie aushandelt. Und dann erlebt man im Prinzip witzigerweise auch genau diese 5 Stages von der Gameplay-Mechanik her. Diese Theorie hast du jetzt ja aber gerade so ein bisschen entkräftigt, weil du gesagt hast, wir waren selber so ein bisschen erschrocken, dass es manche Leute so schwer fanden.
Nee, ja, natürlich, also wir waren erschrocken, klar. Also diese Emotionen, die kann man immer noch hervorrufen, das ist ja nicht die Sache. Also gerade in der Zornphase sind wir uns auch so bewusst, dass wir sagen, wir wollen die Level nicht zu sehr entschärfen, weil letztendlich wollen wir diese Emotionen immer noch vermitteln. Das Problem ist halt, wenn ein Spieler jetzt einfach in der frühen Phase schon das ganze Spiel abbricht, weil er einfach so frustriert ist, dass er gar nicht weiterkommt, dann hat das ganze Spiel eigentlich keinen Sinn mehr. Also wir wollen schon erreichen, dass es wirklich auch ein Großteil der Spieler irgendwie schaffen kann, dieses Spiel durchzuspielen. Ansonsten würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Und da haben wir dann gesehen, müssen wir dem Ganzen schon ein bisschen entgegenwirken und versuchen, zumindest diesen Grundschwierigkeitsgrad ein bisschen aufzubessern und dann trotzdem eben eine gewisse Schwierigkeit zu behalten. Ja, also es gab da auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel haben wir auch Feedback bekommen von Leuten, die haben sich dann Checkpoints gewünscht, die sie jederzeit setzen können zum Beispiel. Also immer wenn sie irgendwie eine Situation haben, wo sie gerade sicher sind, möchten sie einen Checkpoint setzen. Aber das wollten wir es bewusst erstmal auch nicht machen, weil es wäre dann wieder zu einfach. Und da haben wir jetzt halt eben auch wieder lange designt quasi, haben uns auch Zeit gelassen, das uns auszudenken und eben zu gucken, welche Art von Checkpoints macht jetzt Sinn, um eben den Charakter des Spiels nicht zu verlieren, aber trotzdem diese Kernfrustration, die durch das reine Spielen entsteht, zu mildern.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einblick ihr da habt auf Steam, aber ihr seid doch, ihr kriegt doch da auch Feedback, so quasi so und so viel Prozent der Spieler haben irgendwie das erste Level geschafft und so. Genau. Diese Zahlen kriegt man da auch als Entwickler oder müsst ihr das quasi tatsächlich selber einbauen oder sind das die Tools, die Steam mitliefert?
Also das Gute ist, dass wir entsprechende Achievements eingebaut haben, anhand derer wir dann sehen können, wie weit die Spieler quasi vorangeschritten sind. Also meistens ist das dann aber phasenübergreifend. Also wir wissen, wie viele das Tutorial geschafft haben, wie viele dann die nächste Phase geschafft haben und das können wir schon nachvollziehen, ja.
Okay, und hast du da gerade so eine Zahl im Kopf? Also wie viele Leute haben es tatsächlich dann durchgeschafft?
Das muss man nochmal unterscheiden. Also es gibt tatsächlich Leute, die haben alle Achievements geholt. Es gab ja auch ein Achievement, das war, man muss das Spiel durchspielen, ohne einmal einen Fehler zu machen quasi. Da gibt es tatsächlich auch Leute, die das geschafft haben, auch in relativ kurzer Zeit. Und durchgespielt, würde ich mal sagen, haben es 20-30%. Aber ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf.
Ja, aber das ist jetzt trotzdem gar nicht so wenig. Also man geht ja natürlich immer oft davon aus, dass es alle durchspielen. Aber selbst wenn man sich mal Zahlen von anderen Spielen anschaut, da liest man auch immer nur davon, dass das irgendwie, also so nach dem Motto, hey, wenn es 40% aller Leute, die es besitzen, durchgespielt haben, dann ist das schon eine Sensation. Also da seid ihr, glaube ich, gar nicht so weit weg vom Schnitt.
Also ich habe dafür wahrscheinlich auch eine Erklärung. Also
ja, natürlich. Dennis und ich sind halt Kacknoobs, das ist wahrscheinlich die Erklärung, aber...
Nein, natürlich. So ein Quatsch. Nein, die Erklärung ist, dass es einfach nicht so viele Leute gespielt haben. Also das ist halt echt noch ein Problem, dass wir da auch mit der Thematik und auch darüber, dass es halt so frustrierend war und dass halt in vielen Reviews auch aufgegriffen wird, einfach noch keine so große Spielerschaft haben. Aber die es machen, die sehen dann, dass es doch irgendwie möglich ist und sind vielleicht auch eher dann plattformer-affin. Also ich glaube, das kann schon daran liegen, dass das eben die Spielerschaft quasi noch nicht so breit gefächert ist. Es ist kein Spiel, das sich zumindest aktuell an so eine große Bandbreite an Spielern richtet, dass da jetzt viele dabei sind, die früh scheitern. Also ja, das könnte ich mir zumindest daher erklären.
Ja, Steam ist halt auch so ein Haifischbecken, sage ich jetzt mal, ne? Also da kippt man halt sein Spiel rein und mit 10.000 anderen und hofft halt aufs Beste so ungefähr. Also das ist ja auch ein Thema und ein Problem, was man immer öfter geschildert bekommt, dieses, wie generiert man Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für sein Spiel. Und da hatte ich jetzt eigentlich bei euch das Gefühl, okay, mit Red Dot Award und Deutscher Computerspielpreis, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, den habt ihr dann später auch noch gewonnen. Da dachte ich jetzt eigentlich, okay, mit Aufmerksamkeit dürftet ihr kein Problem mehr haben. Jetzt habe ich aus deinen Schilderungen aber rausgehört, dass ihr wohl doch noch nicht so ganz zufrieden seid mit dem Erfolg bisher.
Ja, das ist so. Also das kann ich auch ganz offen sagen. Die Verkaufszahlen könnten besser sein, sage ich einfach mal so. Aufmerksamkeit hatten wir schon viel, allerdings hat sich das auch sehr auf den deutschen Raum beschränkt. Und da weiß ich eben auch nicht, ob das Spiel dann wirklich so gut in den deutschen Raum passt. Ich würde es mir wünschen, vielleicht wird sich das auch nochmal verbessern, wenn wir jetzt eben dieses Update fahren und das Spiel nochmal leichter wird und vielleicht dann mehr Leute auch sich trauen, da reinzuschauen. Das wäre natürlich eine schöne Sache für uns. Woran es aber dann wirklich liegt, können wir natürlich nur erahnen. Und Sicherheit hat man da nie. Wie du sagst, Steam ist ein Haifischbecken, da ändert sich die Meinung der Spieler auch jeden Tag. Und genau, also so richtig Marketing gibt es da auch nicht, mit dem man dann nochmal Aufmerksamkeit erzeugen könnte.
Das musst du jetzt aber nochmal ausführen. Warum passt das nicht so in den deutschen Markt und wie unterscheidet sich der deutsche Markt da im Speziellen jetzt vom internationalen?
Also ich sehe das Spiel, also die Deutschen an sich würde ich mal so einschätzen, dass sie vielleicht, weil es so ein emotionales Thema ist und in vielen Ländern wahrscheinlich auch so ein Tabuthema ist, dass es deswegen anecken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da andere etwas offen dafür sind, andere Kulturen vielleicht auch. Aber auch das ist reine Spekulation. Also letztendlich den wahren Grund, warum es sich dann nicht so gut verkauft, kann natürlich ein anderer sein. Aber in erster Linie würde ich da sagen, es liegt an Steam. Also wie du schon gesagt hast, Steam ist einfach komplett überrannt.
Ihr habt es bisher jetzt aber nur auf PC veröffentlicht. Was für Plattformen sind jetzt noch in der Mache gerade?
Also am Mobile Release haben wir jetzt gerade gearbeitet. Da findet dann heute, glaube ich, die Submission statt. Ja, genau, heute findet sie statt. Und in zwei Wochen würde es dann erscheinen für iOS und Android. Und wir planen noch für die Xbox rauszukommen. Das aber erst im nächsten Jahr, weil da auch die Qualitätskontrolle quasi von Microsoft etwas länger dauert. Mhm. Und PlayStation steht auch noch auf dem Plan, aber da warten wir noch auf die Bestätigung.
Okay, dann ist ja die Hoffnung zumindest stirbt zuletzt, nämlich dass es dann sich halt auf Konsolen dann vielleicht noch mal ein bisschen besser verkauft, weil man da vielleicht ein anderes Publikum erreicht und vielleicht auch ein, wie soll ich das in Worte fassen, also so auf Konsolen ist es halt doch noch nicht so ein Haifischbecken, ne? Weil man halt sagt, okay, der App Store natürlich auch, aber gerade so PSN und Xbox Live ist halt doch noch nicht so geflutet mit Spielen, sondern da kommt halt doch noch nicht so viel raus. Und wenn man es da schafft, einen ganz guten Start hinzulegen und dann vielleicht auch irgendwie Sichtbarkeit im Store zu ergattern, also irgendwie so eine Kachel zum Start oder sowas, dann hat man da halt gleich ein ganz, ganz anderes Publikum, was man erreichen kann. Und die sind halt noch nicht wie bei Steam so übersättigt im Sinne von, ach, wir haben eh irgendwie 2 Millionen Spiele in der Bibliothek und es kommen jeden Tag tausende neue dazu und ich schaff's gar nicht, das zu spielen, was ich schon in meiner Bibliothek habe. Da kaufe ich jetzt erstmal nichts Neues. Scheint dann die Hoffnung, dass es das dann
nicht schon gar nicht so ein kleiner Indie-Plattformer. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch so die Denkweise, ja. Aber wie du sagst, also du hast richtig erkannt, dass gerade bei Microsoft, dadurch, dass es eben diesen Filterungsprozess auch gibt, ist der Markt einfach nicht so überrannt. Bei iOS ist das ähnlich. Ich schätze, bei Android wird es dann auch wieder etwas schwieriger, aber man wird sehen, wie es dann sich entwickelt.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also habt ihr noch was anderes dann irgendwie am Köcheln oder seid ihr aktuell tatsächlich nur mit InBetween und den ganzen Ports für die verschiedenen Plattformen beschäftigt?
Genau, also das war gerade so die Hauptaufgabe, aber dadurch, dass der Art-Bereich ja zum Beispiel schon fertig ist, ist der Daniel schon eifrig dabei, da Assets zu produzieren für unser nächstes Projekt, das allerdings bunt, quietschig und verrückt wird. Also genauso das Gegenprogramm so InBetween quasi, weil wir uns jetzt gesagt haben, so, jetzt lassen wir einfach nochmal die andere Seite raus, jetzt haben wir das Ernste gemacht, waren wir ein bisschen gently und jetzt wird's mad.
Okay. Du hast damals, als wir uns schon mal unterhalten haben, auch gesagt, das klingt jetzt wie eine ganz üble Floskel, so dieses, hey, wir wollen uns mit jedem Spiel auch neu erfinden, aber wenn das jetzt ganz knallbunt und fröhlich und poppig wird und so, dann scheint es ja tatsächlich nicht nur eine Floskel zu sein, sondern haltet ihr euch ja auch dran, dass ihr jetzt sagt, jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung.
Genau, ja. Also das ist zumindest unser Ziel. Wie lange man das durchhält, ist immer die Frage. Also wir haben uns natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn man zum Beispiel ein Spiel hat, das dann mal gut läuft, und rein wirtschaftlich gesehen ist es ja dann nicht verkehrt, einen zweiten Teil zum Beispiel zu machen. Aber bis wir so weit sind, ja, da werden wir auf jeden Fall noch einige Projekte haben oder zumindest viele Spiele, eine große Anzahl an Spielen, die da schon sich immer wieder neu erfinden, ja. Mhm.
Aber dadurch, dass ihr momentan ja noch nicht davon lebt, ist jetzt auch nicht diese Gefahr so, hey, wenn das vielleicht nicht so gut läuft, das InBetween, wie wir uns das erhofft haben, dann ist auch das Gründungskapital der Firma aufgefressen und dann ist hier Schicht im Schacht so ungefähr, sondern das ist ja schon noch aktuell, also klar, dass ihr natürlich gerne mit Gently Mad auch dann irgendwie ein Studio, was finanziell profitabel ist, aufbauen würdet, das verstehe ich natürlich. Aber ihr seid jetzt ja noch nicht so auf Gedeih und Verderb drauf ausgeliefert, dass das unbedingt funktionieren muss, weil ihr irgendwie 50 Leute bezahlen müsst, ne?
Das stimmt, genau. Ja, das kommt natürlich hinzu,
Das es ist natürlich schon deutlich weiter als ein Hobby, das wäre jetzt das falsche Wort, wäre mir jetzt fast rausgewutscht, aber ihr seid gerade noch so in der Professionalisierungsphase.
Das kann man sagen. Vielleicht ist dann einfach auch noch so der studentische Geist, der in uns steckt. Wie lange wir den dann behalten, wird sich zeigen, aber es ist auf jeden Fall unser Ziel, dass Gently Mad momentan diese Richtung verfolgt, sich mal wieder neu zu erfinden.
Ja. Gut, also das ist mal auch ganz interessant, so mal so die andere Seite der Entwicklung zu hören, so dass man halt dann mal nicht nur die Profis hat, sondern auch mal so die Studenten, die halt von unten nachkommen und dann auch mal so interessiert, was die halt für Probleme haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Also wie gesagt, wir haben auch damals wir haben das einigermaßen fair besprochen, das Spiel, dass ihr möglicherweise nicht so ganz zufrieden wart, wenn ihr sagt, die fanden das dann zu schwer und konnten dann nicht so ganz dazu raten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wir haben ja trotzdem versucht, das Spiel so fair wie möglich und zu sagen, ja, für manche Leute ist es vielleicht auch was, die mögen das halt so schwer. Dark Souls ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, also ich würde da wahnsinnig werden, aber es scheint ja viele Leute anzusprechen und die mögen ja auch diese Schwere. Und deswegen wäre ich da der Letzte, der sagen würde, ich gönne da niemanden seinen schweren Spaß.
Nee, also ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, es ist unser erstes Projekt und wir können nicht von uns behaupten, dass wir direkt Spiele entwickeln, die erstens jedem gefallen und die perfekt sind. Also das auf keinen Fall. Wir sind dafür jedes Feedback offen und also wir sehen das nicht so, dass da irgendwie Kritik immer böswillig gemeint wäre. Das ist auf keinen Fall unser Antrag, sondern wir wollen auch, dass wir uns verbessern, auch als Entwickler verbessern. Und InBetween ist dann halt einfach ein Spiel, das polarisiert und das kommt uns zugute, weil daran wachsen wir ja auch. Mhm.
Gut, alles klar. Dann schönes Schlusswort. Ich wünsche euch viel Erfolg mit den anderen Plattformen. Vielleicht, wenn es mal für eine Konsolenplattform oder sowas rauskommt, dann gebe ich dem vielleicht auch nochmal eine Chance. Und allein, als ich schon gehört habe, es gibt Checkpoints, da habe ich schon gedacht, gut, dann probiere ich es vielleicht doch nochmal, weil das hätte mir, glaube ich, an manchen Stellen enorm viel Frust vermeiden können. Also das heißt, da geht ja auf jeden Fall aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Das heißt, da kann man dann auf jeden Fall etwas leichter an das ganze Spiel rangehen. Gut, alles klar, dann danke ich dir für das Interview und damit wir die Klammer zum Anfang schließen, grüß die Bande, die in deinem Rücken sitzt und die können ja dann zum Abschluss jetzt gleich nochmal im Hintergrund auf Wiedersehen rufen, damit wir die auch nochmal auf Band haben. Und genau. Ja, viele Grüße nach Trier und vielen Dank für das Interview.
Ja, ich bedanke mich auch und Leute, macht Lärm.
Ciao.
Ciao.
Ciao.